Liebe Leute von heute, herzlich willkommen zu The Daily Mail in der Teutonen Edition, wie immer am Mittwoch, die Ausgabe für den ganzen deutschsprachigen Raum. Heute mit einem leichten Überhang zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin ein fauler Kerl und der ÖRR in Deutschland, der ist einfach eine sehr leichte und sehr fette Beute, wenn es um Wahnsinn geht. Wir schauen mal rein in The Daily Watch. Die tragische Geschichte ist bekannt. In Deutschland starb ein Ticketkontrolleur der Bahn, nachdem er einen Schwarzfahrer kontrolliert hatte und konfrontiert hatte damit, dass er kein Ticket hat. Und dieser Schwarzfahrer hat den Kontrolleur dann kurzerhand zu Tode geprügelt. Serkan C. hieß das Opfer laut Medienberichten. Das ist ein ziemlich klarer Fall, würde man meinen. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der kann mit der gnädigen Hilfe von Experten jeden noch so klaren Fall verwedeln und schon fast ins Gegenteil verkehren. Wir schauen mal rein. Miteinander.
Doch dazu gehören zwei Seiten. Auch die Verkehrsunternehmen sind gefordert. Ihre Angestellten müssen mit einer Vielfalt von Menschen klarkommen, ihnen gerecht werden. Darauf müssen sie vorbereitet sein.
Wenn das Personal im ÖPNV nicht wirklich gut geschult sind, ja, nicht gut ausgebildet sind, wenn es da vielleicht mangelt an interkultureller Kompetenz, an sozialen Kompetenzen, Empathie, Kommunikationsfähigkeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu gewalthaften Eskalationen kommt. Also auch eine bestimmte Körperhaltung im Kontakt mit einer Person, die ich vielleicht gerade nach ihrem Fahrschein frage, kann ein Auslöser sein, ja, wenn ich als Kontrolleurin oder Kontrolleur vielleicht relativ aggressiv, autoritär auftrete, dann kann das von meinem Gegenüber eben auch als eine Diskriminierung wahrgenommen werden und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Konflikten kommt und vielleicht auch zu Gewalt.
Das war ein Report des NDR, des Norddeutschen Rundfunks, und wir haben so viel gelernt in diesem Clip, in diesem kurzen Ausschnitt. Ja, wir haben gelernt, es gibt immer zwei Seiten. Also auch wenn eine Seite die andere Seite totschlägt, gibt es immer noch zwei Seiten. Und man muss versuchen, hat uns dieser Herr hier erklärt, man muss versuchen, in einer solchen Situation dem Gegenüber gerecht zu werden. Der Kontrolleur hätte also seinem Gegenüber, dem Todprügler, einfach eher gerecht werden müssen. Dem Opfer mangelt es an, und ich zitiere nur, an interkultureller Kompetenz, an sozialer Kompetenz, an Empathie und an Kommunikationsfähigkeiten. Das alles, das ging dem Mann völlig ab. Er würde also noch leben, wenn er nur die richtige Körpersprache eingesetzt hätte. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Es heißt auch in diesem Clip, man dürfe eben nicht zu autoritär auftreten als Bahnkontrolleur, als Ticketkontrolleur gegenüber einem Schwarzfahrer. Wie sieht das genau aus, wenn einer kein Ticket vorweisen kann? Was muss man tun, um nicht autoritär zu wirken, um Empathie zu zeigen, um interkulturelle Kompetenz auszuleben? Muss man auf die Knie fallen? Muss man ihm vertraulich zuzwinkern? Muss man ins Bordrestaurant gehen und eine Torte kaufen und ihm überreichen? Ich weiß es nicht genau. So, und abseits aller Komik hier die Tragik. Wer ist dieser Mann, der auf so widerliche Weise, inzwischen auch ein bisschen viral gegangen, dem Opfer eine Mitschuld gibt oder eigentlich sogar fast schon die volle Schuld? Das ist ein Herr namens Joachim Hävele. Er ist Soziologe und Kriminologe und er ist Professor an der Polizeiakademie Niedersachsen. Was bringt der Mann den angehenden Polizisten bei? Sollen sie in den Tränen ausbrechen, wenn sie vor einem Verbrecher stehen, weil der vermutlich eine tragische Kindheit hatte? Ich bin nicht sicher, was gemeint ist. Wenn man jetzt diese These, dass das Opfer einfach kommunikativ schlecht drauf war und deshalb sterben musste, wenn man diese These nicht glauben möchte, dann wird uns im TV noch eine zweite These serviert. Ja, wir schauen mal rein.
Das heißt ja auch immer, dass diese Netzaktivitäten dann zur Verrohung der Gesellschaft beitragen. Wenn sowas passiert wie letzte Woche, dass einfach ein Fahrdienstleiter, also ein früher nannte sich Schaffner, bei der Kontrolle, weil er keinen Fahrschein hatte, dieser Fahrgast, dass er praktisch totgeschlagen wird. Mhm. Ja, dann ist ja immer so der Lärm immer ganz groß. Aber ist denn dieses Netz auch ein Teil dieser Verrohung? Kann man das wirklich pauschal so sagen?
Absolut, ich sehe das absolut so. Es ist ein Teil und es funktioniert ja, der Algorithmus, nur durch Hetze und durch Hass.
Also nun war es nicht die fehlende Kommunikationsfähigkeit, die fehlende Empathie des Opfers, sondern jetzt ist der Algorithmus schuld. Hass und Hetze im Internet haben diesen Mann, Serkan C., das Leben gekostet. Ja, es ist klar, es gibt so viel Hass und Hetze im Netz. Als Schwarzfahrer bleibt dir da gar nichts anderes übrig, als den Ticketkontrolleur zu Tode zu prügeln. Was will man denn tun? In letzter Konsequenz ist eigentlich Elon Musk schuld, weil der verbreitet ja Hass und Hetze. Also der hat den Täter fremdgesteuert in diesem Zug in Deutschland. Wir klotzen weiter, TV. Tino Chrupalla, der Co-Chef der AfD, der war zu Gast bei der wundervollen Karin Mioska. Hätte man in dieser Gesprächssendung, hätte man dazwischen Clips von den Nürnberger Prozessen reingeschnitten, man hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemerkt. Es war kein Interview, es war ein Scharfgericht. Ja. Aber zwischendurch, muss man auch wieder sagen, zwischendurch kam Humor auf, auch wenn dieser vermutlich eher unfreiwilliger Natur war. Bitte sehr.
Fragen. Sie glauben nicht, dass Merz deutsche Kinder in die Ukraine schicken will?
Wissen Sie, Frau Mioska, wenn ich zurückdenke an die Corona-Zeit, was eine Bundesregierung dort alles versprochen hat und was alles nicht ging und wie man sich dort gegen Grundgesetz gestellt hat, Gesetze gebrochen hat, dann kann ich dieser Bundesregierung nicht trauen, wenn sie sagt, unsere Kinder schicken wir nach
Hause. Das kann man gar nicht vergleichen.
Wieso kann man das nicht vergleichen? Es geht um Vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich in diese Bundesregierung nicht.
In der Corona-Zeit wurden Rechte jedes Einzelnen immer abgewogen gegen das Allgemeinwohl. Und wenn jetzt deutsche Soldaten in die Ukraine geschickt würden, dann wäre das ein klarer Bruch mit dem Grundgesetz. Wieso unterstellen Sie das?
Frau Mioska hat uns erklärt, in der Corona-Zeit wurden die Rechte des Einzelnen immer abgewogen gegen das Gemeinwohl. Das Tragische ist ja, dass die Frau das wahrscheinlich wirklich glaubt und im Brustton der Überzeugung erklären kann. Jedenfalls war sie nicht sehr freundlich mit Tino Chrupalla von der AfD in dieser Sendung. Das war auch so zu erwarten. Karin Mioska kann aber auch anders und das kann man sich anschauen. Wir schauen hier mal in eine Sendung rein, als sie Robert Habeck zu Gast hatte.
Herr Habeck, wie darf ich Sie nennen? Spitzenkandidat, Kandidat für die Menschen in Deutschland oder Kanzlerkandidat von Bündnis 90 Die Grünen?
Herr Habeck ist doch schon mal super.
Warum so bescheiden? Sie könnten doch einfach sagen, ich will das Ding machen. Dennoch wundere ich mich über Ihre Bescheidenheit, würde ich sagen. Sie sind persönlich nicht eitel, aber gerade am besten geeignet, die Probleme der Zeit zu lösen. Ist das richtig so?
Wahnsinnig. Also Robert Habeck hat wahrscheinlich weiche Knie gekriegt in seinem Stuhl. Der kann froh sein, durfte er sitzen, weil ich meine, diese schmachtenden Blicke von der Frau Mioska, diese Verehrung, dieses Anhimmeln. Wir schauen es uns noch einmal ein bisschen aus der Nähe an, damit ihr wisst, was ich meine.
Intensiv bis Weihnachten. Danach, denke ich, wird eine andere Wahlkampfphase beginnen. Also nach den Weihnachtsferien, denke ich, geht's richtig los.
Unglaublich, dieser Grad an Verliebtheit und Verzückung, die Habeck zuteil wurde von Karin Mioska. Und übrigens, wenn ihr in einer Art Frühwarnsystem immer wissen wollt, wie Karin Mioska dann in der Sendung drauf sein wird gegenüber dem Gesprächsgast, ob sie ihn anhimmelt und fast über ihn herfällt auf dem Stuhl oder ob sie ihn zur Schnecke macht, einfach das Vorschaubild zur Sendung konsultieren. Da gab es auf X eine schöne Zusammenstellung, die das dokumentiert. Schaut mal dieses Bild hier an. Da sieht man perfekt, wem die Dame zugewandt ist und von wem sie sich dann vom Ekel getrieben wegwendet. Also besser kann man nicht zeigen, was man von seinem Gesprächsgast oder dem Thema der Sendung hält. Ja, das wäre vielleicht ein Fall für Joachim Häfele und seine Körpersprache. Der könnte da einiges darüber erzählen. Nun kann man nicht nur TV glotzen, man kann natürlich auch YouTube glotzen. Und man kann zum Beispiel den Kanal der Deutschen Bahn besuchen. Die Deutsche Bahn fährt nicht nur Bahn, die macht auch YouTube. Hier eine aktuelle Schlagzeile dazu. Sie kosten Millionen. Bundespolizei sauer über Bahnwerbefilmchen. Ja, es geht um diese Clips der Deutschen Bahn mit Anke Engelke. Danke, Anke. Zur Erinnerung, das waren 7 Kurzfilme unter dem Titel Boah Bahn. Und wer sich nicht mehr erinnert, hier ein Trailer dazu.
Gäste, eine gute Nachricht.
Ausweise einmal bitte.
Ich bin Tina Bovermann, Zugchefin bei der Deutschen Bahn.
Und das ist die erste Webserie von der Deutschen Bahn.
Quatsch. Doch.
Über die Deutsche Bahn.
It's Showtime.
Das Ganze hat jetzt also 7 Millionen Euro gekostet. Es geht um 7 Clips zwischen 1,5 Minuten und 3 Minuten Länge plus diesen Bahnsong, den ich in einer frühen Phase dieser Sendung auch mal präsentiert habe. Und die Clips hatten vor, die Mängel der Deutschen Bahn selbst ironisch auf die Schippe zu nehmen. Und die Bild hat jetzt eben rausgefunden, dass das Ganze 7 Millionen Euro gekostet hat. Man fragt sich jetzt natürlich spontan, warum gibt man 7 Millionen Euro für Videoclips aus, die selbstironisch auf die Mängel der Bahn hinweisen, wenn man mit dem Geld vielleicht auch einige dieser Mängel hätte beheben können? Vielleicht ist das einfach zu logisch, ja. Die SPD sogar, die ja sonst nicht so kostensensitiv ist. Die SPD findet das gar nicht lustig im Bundestag. Die haben da sich verlauten lassen und haben gesagt, ja, für dieses Geld hätte man mindestens 100 zusätzliche Sicherheitskräfte ein Jahr lang bezahlen können. Sicherheitskräfte für die Bahn. Wobei, die hätten natürlich parallel dazu auch Empathie- und Körpersprache- und Kommunikationskurse bei Joachim Häfele buchen müssen, damit es etwas bringt und sie nicht zu Tode geprügelt werden. Eine zweite Staffel dieser 7-Millionen-Euro-Aktion ist übrigens nicht geplant. Die Deutsche Bahn wird nicht noch weitere Videos mit Anke Engelke drehen. Ein Bahnsprecher hat gesagt, eine Fortsetzung der Kampagne passt nicht in diese Zeit. Die Kampagne ist wenige Monate alt. Also hatten wir vor einigen Monaten eine andere Zeit, liebe Deutsche Bahn? Ich verstehe es nicht ganz. Wir schauen rein in den Daily Wahnsinn. Und hier möchte ich appellieren, nicht immer alles schwarz zu sehen. Es gab gute Dinge an der Corona-Zeit, die ich hier immer wieder kritisch kommentiere. Das Gute war beispielsweise, der Erfindergeist wurde so richtig angekurbelt. Findige Köpfe haben sich in der Corona-Zeit etwas einfallen lassen, weil man sich ja etwas einfallen lassen musste. Hier ein Rückblick mit einem Ausschnitt aus einer Sendung von Sat.1.
Reißverschluss auf, Gyros rein und dann die Maske gleich wieder verschließen. Es braucht ein wenig Übung und Disziplin. Dafür soll der Mund-Nasen-Schutz mit eingebauter Futterluke den gefahrlosen Besuch beim Lieblingsgriechen wieder möglich machen. Nach 2 Wochen Tüfteln ist Alexis Vajou jedenfalls überzeugt von der Wirksamkeit seiner Erfindung. Der Spott mancher Mitmenschen über seine Erfindung kann ihm nichts anhaben. Die Corona-Krise werden wir nur mit kreativen Lösungen in den Griff bekommen. Da ist sich Alexis Vajou sicher.
Wir müssen uns umstellen. Unsere Großeltern, die haben so viel erlebt. Und wir, junge Generation, wir werden jetzt eingesperrt und wir schieben ein Drama alle. Also ich finde, alles ist eine Übung. Wir sind Menschen, wir schaffen das.
Das sieht doch richtig pragmatisch und funktionabel und komfortabel aus. Eine Maske mit Reißverschluss, damit man sich einen Bissen zwischen die Zähne schieben kann. Reißverschluss zu, gemütlich vor sich hinkauen, geschützt vor der tödlichen Seuche. Und dann, wenn man einen Schluck nehmen will, Reißverschluss auf. Und es ist beruhigend. Es ist beruhigend, dass Deutschland zurück ist bei der Innovationskraft, die das Land früher geprägt hat, ja, das Land der Dichter und Denker. Die Corona-Zeit hat diese Qualitäten wieder hervorgekitzelt. Übrigens, das ist ein paar Jahre her natürlich, das stammt aus der Corona-Zeit, aber es gibt auch ganz aktuelle Aufnahmen, die zeigen, der Wahnsinn ist noch nicht vorbei. Hier beispielsweise, vor ein paar Tagen die deutschen Biathleten an den Olympischen Winterspielen, wie es sich gehört, mit einem goldenen Krönchen und einer schwarzen Maske, denn der Tod, der lauert ja überall. Und weil es so lustig war, ist vielleicht das falsche Wort, aber der weiß so Galgenhumor fördert. Wir schauen uns ein weiteres Erinnerungsstück an.
Prime möchte ich gerne.
Ja, nur leider geht das im Moment nicht. Wir können die nur auf telefonische Vorbestellung verkaufen, die Blumen.
Bitte?
Ja, geht im Moment leider nicht anders. Das heißt, wenn Sie jetzt so rausgehen würden und anrufen würden, dann würde ich Ihnen die zusammenpacken.
Wo soll ich anrufen?
Von draußen.
Das war weder Loriot noch Monty Python. Das war eine reale Situation in der Corona-Zeit. Der Mann steht im Blumenladen und er muss rausgehen, um vor der Tür von dort aus im Laden anzurufen, zu sagen, welche Blumen er möchte, was er bereits im Laden gesagt hat, unberechtigterweise. Und dann kann er, nachdem er die Bestellung von vor der Tür telefonisch durchgegeben hat, dann reingehen, um die Blumen zu holen und zu bezahlen. Ja, das muss aber, auch wenn es seltsam aussehen mag aus heutiger Perspektive, das muss völlig korrekt gewesen sein so. Denn die Wissenschaft hat gesagt, das gehört so. Und deshalb war das völlig richtig, gar keine Frage. Und wir kommen fast schon zur Leserpost. Nein, hier noch mein persönlicher Lieblingstweet von heute vom australischen Austauschstudent, der immer wieder Perlen hat. Bitte sehr. Irgendwie zynisch, dass man bald seine Ausweispapiere vorlegen muss, um sich im Internet darüber beschweren zu dürfen, dass Leute unsere Landesgrenzen überschreiten können, ohne ihre Ausweispapiere vorlegen zu müssen. Ja, das... Das hat was, aber es wird so weit kommen. Lieber australischer Austauschstudent, das ist nicht zynisch. Das ist die konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Wegs Richtung Irrsinn. Und jetzt geht's wirklich ab zur Leserpost. Und weil ich, wie gesagt, unglaublich faul bin, lassen wir uns den Witz des Tages heute aus der Konserve vorspielen.
Sie wollen also eine Hirntransplantation. Wir haben normale Hirne für 20.000 Euro, Akademikerhirne für 50.000 und Beamtenhirne für 100.000.
Warum sind denn die Beamtenhirne die teuersten?
Ja, die sind unbenutzt.
Und damit war's das für diese Woche mit der Teutonen-Edition. Morgen Donnerstag kommt wieder die schweizerdeutsche Version, ganz ordentlich im Rhythmus. Ein kleines Zückerchen habe ich noch rausgesucht für euch, das gleich nach der Verabschiedung folgt. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Eine kleine Replik auf den Schwerpunkt öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ein Clip der heiteren Sorte, weil ja, zahlen müsst ihr ja sowieso, dann kann man ja wenigstens auch noch drüber lachen. Bis dann, danke und tschüss.
Meldung. Heute hat das Imperium das Rundfunkbeitragsgebäude komplett zerstört. Das ist eine Kriegshandlung gegen Deutschland.
Sir, wir haben eine Rechnung erhalten. Genauer gesagt eine Mahnung aus Deutschland.
Was?
GEZ? Wir haben 5000 Zimmer und alle haben was? Radio und Fernseher? Wir sollen 128.000 Euro bezahlen? Sind die ein bisschen dumm?
Sir, eine Frage. Was ist Radio?
Ich werde das mit Vader besprechen. Sturmtruppler, wegtreten! Vader, wie sollen wir verfahren mit der Rundfunkbeitrag aus Deutschland?
Zerstört sie!
Schießen Sie. Koordinaten sind schon eingegeben.
Ja, Sir.